Wer von euch hat oder hatte eigentlich ein Puppenhaus?
Ich weiß, dass in meiner Familie ein Puppenhaus existiert, aber ich kann gar nicht so genau sagen, wann wir tatsächlich damit spielen durften, weil das so ja, weggesperrt und besonders im Keller lagert.
Und wie war das bei dir, Markus?
Ich hatte zumindest kein offizielles. Meine Schwester hatte ein Puppenhaus, das auch halt immer an Weihnachten aufgestellt wurde, gab es immer wieder was Neues drin, dann gab es mal elektrisches Licht und so Kram. Ich selber hatte keins, ich hatte die Modelleisenbahn an Weihnachten, aber ich weiß noch, dass ich als Kind so einen kleinen Hocker hatte, also ein bisschen wie so ein Ulmer Hocker, den man verschieden hinstellen konnte und der da unterschiedlich unterteilt war, und den habe ich als Puppenhaus benutzt. Ich hatte tatsächlich zwei Puppen, die mir irgendwie wichtig waren, und mit denen habe ich da dann gespielt. Das war dann irgendwie so eine kleine Wohnung immer für mich. Das war mein Puppenhaus.
Und hast du die geklaut aus dem Puppenhaus von deiner Schwester oder waren es deine eigenen Puppen?
Das waren tatsächlich meine eigenen Puppen. Bei der einen bin ich mir nicht sicher, ob ich die von meiner Schwester geerbt habe oder ob ich die selber eigentlich zur Geburt oder so bekommen habe. Das war so eine Stoffpuppe mit so einem Plastikgesicht. Also die waren, was weiß ich, die waren beide so 20, 30 Zentimeter groß. Also es waren nicht so kleine Puppenhauspuppen, sondern so richtige. Aber das waren dann auch meine einzigen Puppen. Also sonst hatte ich eher, wenn dann noch so Stofftiere und natürlich ohne Ende viel Autos oder so. Und das war aber, wie gesagt, das war mein Puppenhaus.
Also das Puppenhaus ist Thema unserer heutigen Podcast-Folge und was das Puppenhaus mit Familie zu tun hat. Gleich mehr dazu.
Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Spädler. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag.
Herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Mein Name ist Markus Speidel.
Mein Name ist Raffaela.
Mein Name ist Antonia.
Ja, ein Puppenhaus oder eine Stube ist auf jeden Fall immer gerahmt durch eine Form von Gebäude. Also es ist irgendwie ein Rahmen da, ein gebauter, in dem sich unterschiedliche Räumlichkeiten befinden. Und in den Räumlichkeiten werden Wohnräume nachgestellt, wurden Möbel eingerichtet, Wände verziert, und es gab Puppen, mit denen man in den Puppen entweder spielen konnte oder sie wurden einfach nur aufgestellt zum Ansehen. Das hat sich eben über die Zeit verändert.
Also Puppenhäuser, Puppenstuben sind ja tatsächlich irgendwie so ein Grundbestand von ganz vielen Museen. Also auch wir haben sehr, sehr viele in der Sammlung.
Weißt du, wie viele wir haben, Markus, in der Sammlung?
Nein, das müssten wir tatsächlich jetzt nochmal nachschlagen, wie viel es wirklich sind. Also es sind Puppenstuben, das sind Wohnzimmer, es sind vor allem auch ganz viele Küchen, es sind Kaufläden, von denen es ganz, ganz viele gibt. Und oft wurden die gesammelt oder in die Sammlung gebracht, wenn man dann auch so historische Interieurs sammelt, da damit, und solche Vorstellungen davon, wie ein Laden, wie eine Stube oder sonst irgendwie aussah. Wir haben aber jetzt in unserer Sonderausstellung We Are Family zeigen wir auch ein Puppenhaus, aber eigentlich nicht, um historische Interieurs zu zeigen.
Ganz genau, also das eine, wie du gesagt hast, geben Puppenhäuser immer Auskunft auch über Geschmack der Zeit und zeigen auch so ein bisschen, wie sich Materialien verändert haben. Also ganz spannend dann eben, ab wann so die Plastikgegenstände, die Kunststoffgegenstände auch Einzug hielten in das Puppenhaus. Das sehen wir auch bei dem, das wir jetzt in unserer aktuellen Sonderausstellung We Are Family ausgestellt haben. Das wurde ab Mitte des 20. Jahrhunderts gebaut von einem Hobby-Puppenhausbauer, der das einfach in seiner Freizeit gefertigt hat. Das ist ein großes Holzpuppenhaus mit, ich glaube, 9 Räumen insgesamt oder mehr sogar. Es gibt noch einen Garten und eine Garage und jeder Raum ist anders eingerichtet. Also es gibt Wohnzimmer, es gibt Esszimmer, es gibt mehrere Kinderzimmer. Es gibt eben mehrere Balkone auch mit Balkonausstattungen und eben eine große Terrasse. Und wir zeigen dieses Puppenhaus am Beginn unserer Sonderausstellung.
Du hast diese Sonderausstellung We Are Family kuratiert, Raffaela. Warum hast du dich denn dazu entschieden, dieses Puppenhaus da direkt zu Beginn zu zeigen?
Ja, ich fand es relevant, am Beginn der Ausstellung eben nicht damit zu starten, den Besucherinnen vorzugeben, was ist eigentlich Familie? Also nicht mit einer Definition von Familie zu starten, weil es die eigentlich in dem Sinne gar nicht gibt. Es gibt Arbeitsdefinitionen, die man in unterschiedlichen Fördersettings oder Forschungssettings sich erstellt, um eben Familie irgendwie handhabbar, erforschbar zu machen. Aber an sich ist Familie und so, das wollten wir auch bei der Ausstellung ganz stark vermitteln, immer das, was Menschen als Familie verstehen, wie sie Familie gern leben möchten. Und mit der Prämisse sind wir auch in die Ausstellung gestartet und deswegen wollte ich am Beginn der Ausstellung viel mehr danach fragen, wie und worüber hast du eigentlich gelernt, was Familie ist? Und ich fand das Puppenhaus da ein passendes Objekt am Beginn der Ausstellung.
Weil in einer Puppenstube Familie gespielt wird?
Nicht immer nur. Also Puppenstuben gibt es schon relativ lange. Also das früheste Puppenhaus, das man kennt, ist von Mitte des 16. Jahrhunderts. Und zu der Zeit und dann eigentlich noch bis ins 18. Jahrhundert hinein wurden Puppenstuben eigentlich nur erstellt, um als Ausstellungsobjekte letztlich. Also das waren eher auch Prestigeobjekte, mit denen man einfach Wohnräume nachgestellt hat, die in Wohnräumen auch sichtbar waren, aber die einfach natürlich auch schon Rollenbilder oder Zuständigkeiten innerhalb eines Haushalts auch gezeigt haben, aber es durfte nicht damit gespielt werden.
Also eher eigentlich so ein Modellcharakter?
Eigentlich ein Modellcharakter zum Gucken, zum Nachsehen. Und auch etwas, was sich nicht jeder leisten konnte. Also es war auf jeden Fall ein bürgerliches, gut bürgerliches Objekt in Haushalten. Und erst später eigentlich hat man diese erzieherischen Maßnahmen, die damit in Verbindung stehen, entdeckt. Also das Puppenhaus auch als Spielelement.
Und die erzieherischen Maßnahmen im Endeffekt, um zu vermitteln, wer welche Rollen im Haus hat und wie so ein Haushalt funktioniert.
Genau, in den Puppenhäusern leben natürlich ganz klassisch auch Leute, die in einem Haus zusammenwohnen. Also wenn wir jetzt über Familien nachdenken, dann war es zum Beispiel eine Familie, die da drin lebte und die natürlich innerhalb des Hauses auch unterschiedliche Zuständigkeiten hatte. Und das konnte eigentlich meistens ganz schön eingeübt werden, schon erlernt werden, erprobt werden im Spiel. Und dazu wurde das Puppenhaus ganz oft herangezogen. Deswegen war es vor allem auch ein Spiel, das maßgeblich Mädchen vorbehalten war. Also wie du auch schon erzählt hast, Markus, du hast keine Puppenstube oder kein Puppenhaus erhalten als Geschenk wohl. Es war vor allem ein Geschenk, das Mädchen oft bekommen haben. Und ich kenne das auch bis heute noch so. Also wir haben unseren Sohn ein Puppenhaus geschenkt und das ist mehr mit Verwunderung betrachtet worden und nicht als Selbstverständlichkeit.
Aber ist da denn vor allem, kriegen das die Mädchen dann geschenkt, um sie sozusagen auf die Rolle als Herrscherin des Haushalts sozusagen vorzubereiten, also dass man auch dann die ganzen Abläufe innerhalb eines Hauses kennt, also jetzt nicht nur die Rollenbilder, sondern tatsächlich auch die Funktionen des Haushalts?
Ja, also das war auf jeden Fall die Funktion, aber ich habe mich bei der Vorbereitung oder auch beim nochmaligen darüber nachdenken auch gewundert, weil ich gedacht habe, klar, zum einen sind diese Haushaltstätigkeiten natürlich im Puppenhaus verortet, also es gibt dort eine Küche und es gibt natürlich diese Haushaltsgegenstände, mit denen man erstmal üben kann, das auch zu tun, also die Realität auch ein Stück weit nachspielen kann. Aber zum anderen lässt das Spiel ja ganz viel offen. Also wie gespielt wird, ist ja grenzenlos. Und wie Mädchen sozusagen Puppen in unterschiedliche Rollen oder auch Jungs Puppen in unterschiedliche Rollen versetzen, dem sind ja keine Grenzen gesetzt. Das heißt, es funktioniert eher wahrscheinlich, oder der Gedanke war eher, dass es mehr Nachahmen dessen ist, was man eben im Haushalt gesehen hat, dass man das dann im Spiel in Miniatur sozusagen nachstellt und nachspielt.
Weil das Spiel natürlich irgendwie das Unterwandern eigentlich erlaubt. Also sonst es würde ja sonst nur unter der Anleitung funktionieren. Also man sagt, pass mal auf, nein, die Mama darf nicht aus der Küche gehen. Und der Papa wartet irgendwie im Esszimmer, bis das Essen irgendwie kommt. Dann eben lernen durch Nachspielen im Endeffekt und verfestigen.
Ganz genau. In der Ausstellung haben wir uns da auch ein bisschen spielerischer an die Gegenstände des Puppenhauses, also die Einrichtungsgegenstände, die Puppen, herangewagt. Und zwar haben wir in der Ausstellung nicht das ganze Puppenhaus, also das Gebäude ausgestellt, sondern wir haben nur die Puppen und das Mobiliar rausgezogen und haben dann versucht, in 5 Settings, also in 5 Räumen, die wir angeordnet haben, da auch ein Stück weit vielleicht andere Perspektiven auf Zusammenleben zu eröffnen, die Positionen oder die Personen in andere Positionen zu bringen. Also typischerweise steht dann nicht die Frau am Herd, sondern wir haben dann den Mann an den Herd gestellt und wir haben ein lesbisches Paar gemeinsam mit einem Baby in ein Bett gelegt und so, eben um auch eine Diversität von Familie am Beginn der Ausstellung zu zeigen.
Letztlich könnten in diesem Spiel diese Rollen einfach ganz frei eingeübt auch werden. Ja.
Ganz genau.
Und das heißt, wenn man jetzt sich vielleicht Kinder beim Puppenhaus spielen anschauen würde, würde man vielleicht mehr darüber über deren Familienverständnis erfahren vielleicht.
Oder auch, was für ein Familienverständnis sie nachahmen, was ihnen auch vorgelebt wird.
Genau, das wollte ich eben auch gerade sagen, ja. Das ist natürlich immer ein Zusammenspiel dessen, was sie im Alltag beobachten, sehen und dessen, wie sie es dann spielen oder wie sie das Gesehene im Spiel verarbeiten. Mhm. Was beim Puppenhaus auch ein spannender Aspekt ist, finde ich, dass er halt Familie natürlich begrenzt. Also es ist eine Form oder ein Gedanke von Familie, der sehr stark auf den häuslichen Bereich begrenzt ist und den auch abgrenzt. Also Beziehungen, die über das Haus hinausgeführt werden, über Distanz hinweg geführt werden, die kommen da überhaupt nicht vor. Also je nachdem, wie groß die Familie ist, die in diesem Puppenhaus lebt, bildet es doch sozusagen einen relativ kleinen Kern dessen ab, was man als unter Familie verstehen kann oder eben auch nicht.
Also es ruht schon auf dem Gedanken, dass die Familie unter einem Dach lebt.
Mhm, ganz genau. Ja, absolut. Eine Form von Kernfamilie. Und das ist spannend, weil das habe ich auch nochmal jetzt beobachtet, dass wenn man auch heute noch versucht, Puppen für Puppenstuben zu kaufen, dann bekommt man die Puppen meistens in Form von Kernfamilien. Also es ist meistens eine Frau, Mann und zwei Kinder oder drei Kinder. Und da selten sozusagen bekommt man in einem Paket irgendwie diversere Formen oder genau diversere Puppenzusammensetzungen.
Da muss man die Puppen praktisch einzeln kaufen und sich dann nochmal extra zusammenstellen. In der Ausstellung selber gibt es dann auch noch die Fläche, das sei hier tatsächlich der Vollständigkeit halber erwähnt, in der man dann selber seine Familienkonstellationen und Räume aufbauen kann, wo wir tatsächlich immer ganz gespannt drauf schauen, was entsteht denn da eigentlich. Gibt es da nochmal andere Familien? Bilder, Rollen, Verständnisse, die da dann aufgebaut werden.
Ganz genau, also durch die Ausstellung führt ein Spiel und diese Spielaufgabe am Beginn der Ausstellung, die stellt eben die Frage, wie lebst du mit deiner Familie zusammen oder mit wem würdest du auch gerne zusammenleben? Und die Besucherinnen haben eben dann die Möglichkeit, sich ein eigenes Puppenstuben-Setting aufzubauen. Mhm.
Was Familie ist und wie Familie funktioniert und wie sie sich heute gestaltet, das kann man jetzt natürlich nicht andauernd damit erforschen, indem man Kinder beim Spielen beobachtet im Puppenhaus, sondern das geht auch auf anderem Wege. Und dafür haben wir für diese Folge uns zwei Expertinnen eingeladen. Das ist zum einen die Frau Dr. Stefanie Salet. Das ist die Leiterin der Familienforschung beim Statistischen Landesamt in Baden-Württemberg. Es ist eines der wenigen Bundesländer, es gibt glaube ich nur zwei insgesamt in der Bundesrepublik, die sich so eine Familienforschung leisten. Und das andere ist Frau Professor Christel Althaus. Sie ist Vorsitzende des Landeselternbeirats, war lange auch Professorin für Erziehungswissenschaften. Beide haben einen sehr, sehr professionellen Blick auf dieses Thema, was ist Familie und wie kann man eigentlich was über Familie herausfinden und wie kann man Familie tatsächlich auch unterstützen. Und darüber geht es in dem Interview, das Raffaela und ich mit den beiden geführt haben.
Eine kleine Anmerkung, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Frau Althaus ist nicht Vorsitzende des Landeselternbeirates, sondern des Landesfamilienrates. Jetzt geht's aber weiter mit dem Interview.
Ja, wir freuen uns besonders, dass wir heute Dr. Stefanie Salet und Professor Christel Althaus hier bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Wir unterhalten uns heute um etwas rund um das Thema Familie. Passend dazu haben wir unsere Ausstellung am 15. Mai, dem Internationalen Tag der Familie, eröffnet. We are Family heißt die Ausstellung. Und auch vielleicht daran anlehnend werden wir uns heute über ein paar Themen unterhalten. Der Internationale Tag der Familie hat nun zum 30. Mal stattgefunden. Damit gehen ganz viele Herausforderungen an Familien, von Familien einher. Vielleicht wollen Sie mal kurz sagen, was hat sich eigentlich verändert in diesen 30 Jahren?
Tja, was hat sich verändert? Familien sind kleiner geworden, Familienformen haben sich verändert, Familien sind vielfältiger geworden, sie sind bunter geworden und ich würde sagen, der Familienalltag hat sich massiv verändert. Immer mehr Frauen sind erwerbstätig, sind ganz neue Herausforderungen für Familien dazugekommen, wie die Digitalisierung, Mediatisierung des Familienalltags und so weiter. Also hat sich eine Menge verändert. Man könnte vielleicht auch fragen, was ist denn gleich geblieben?
Dann fragt man das doch, Frau Seiler, Sie haben gerade geantwortet, Frau Althaus, was ist denn gleich geblieben?
Also ich denke, gleich geblieben ist diese Sehnsucht nach einem Ort, an dem man hingehört, nach emotionaler Nähe und Unterstützung, nach einer wirtschaftlichen Einheit, die einem das Überleben sichert, nach ja, Unterstützung hatte ich schon gesagt, ne? Die Wohnverhältnisse sind auch ähnlich geblieben, vielleicht ein bisschen vornehmer geworden, ein bisschen luxuriöser geworden oder komfortabler vielleicht sogar nur, aber dafür auch teurer und unerschwinglicher und damit sind wir schon wieder schneller bei dem, was sich geändert hat, als bei dem, was gleich geblieben ist. Es ist leichter zu sagen, was es sich verändert hat, weil das ist sehr viel mehr.
Hat sich auch was verändert in dem, was Familie ist?
Na klar. Also ich glaube, Familie war immer schon ein Ort, wo es um Autonomie und Zugehörigkeit ging, also so das Autonomiestreben von den Jüngeren, die raus wollen dann aus der Familie und dann aber das Behütetsein und das Aufwachsen in einem geschützten Raum und das steht immer schon im Widerspruch zueinander und mit dem Widerspruch mussten Familien immer schon umgehen. Der hat sich aber enorm verstärkt, würde ich sagen. Sagen Sie Ihre Frage nochmal.
Was ist Familie? Also die Definition Familie, hat sich da in den letzten 30 Jahren was verändert?
Naja, Frau Salet hat ja schon gesagt, dass sich das Familie bunter und kleiner geworden ist. Das heißt, es gibt weniger Kinder. Viele sagen auch, sie verzichten auf Kinder und nennen aber trotzdem die Menschen, die ihnen sehr nahe stehen, ihre Familie. Es ist nicht mehr zwangsläufig eine biologische Verwandtschaft, sondern sind manchmal auch Wahlverwandtschaften. Die Generationenverhältnisse, mindestens mal auf dem Land, sind sicherlich anders, weil eine große Mobilität gegeben ist. Das heißt, die Leute wohnen weiter auseinander. Es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass man am selben Ort mit den Eltern oder den Großeltern wohnt oder mit den Geschwistern, zumal ja auch weniger Geschwister da sind. Von daher denke ich schon, dass es einer der wesentlichen Unterschiede ist.
Mhm. Ich würde auch sagen, also die Vorstellung davon, was Familie überhaupt ist, hat sich verändert, hat sich massiv verändert. Also sagen wir mal so, im statistischen Sinn besteht Familie immer aus zwei Generationen. Eltern und Kinder oder erwachsene Kinder und ihre zu pflegenden Eltern oder wie auch immer. Also man nennt es auch die Zwei-Generationen-Regel. Wir schauen immer, wenn zwei Personen, zwei Generationen in einem Haushalt leben, dann ist es Familie. So machen wir in der Statistik Familie fest. So macht es zum Beispiel auch der 9. Familienbericht auf Bundesebene fest. Das heißt, Familie ist da, wo Kinder sind, könnte man sagen. Aber letztendlich greift es natürlich zu kurz und es ist auch so, dass es auch in der Wissenschaft keine eindeutige Definition von Familie gibt. Die Mehrheit der Bevölkerung macht, glaube ich, immer noch Familie am Vorhandensein von Kindern fest. Also es gab vor langer Zeit, 2015 war das, glaube ich, mal eine Befragung Familienbild im Wandel in Baden-Württemberg. Da wurde das deutlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung zwar ein breites Familienverständnis hat, also Familie können verheiratete oder unverheiratete Eltern sein, die können homosexuell sein oder heterosexuell, die können geschieden sein, getrennt lebend, was auch immer, aber die Mehrheit macht es schon noch an Kindern fest. Und wir haben damals schon gesehen, das ist ja fast 10 Jahre her, dass die jüngere Generation schon damals auch ein offeneres Verständnis hatte von Familie und ich glaube, das hat sich noch mal stärker gewandelt. Da wäre es auch interessant, mal wieder eine Studie oder eine Untersuchung zu haben, wie das heute eigentlich aussieht.
Mhm. Vielleicht knüpfe ich da noch mal an, wenn wir noch mal ganz zurückgehen an zum Beispiel meine Kindheit, 50er, 60er Jahre, da war es klar, zwei Generationen, zwei Geschlechter, Ehe, verheiratet, eine verwandtschaftliche Beziehung und die Familie war eine Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft. Und wenn wir jetzt gucken, dann würde ich mal eher sagen, ein modernes Verständnis von Familie ist geprägt von einer auf relative Dauer angelegten Gemeinschaft. Die Generationen tragen füreinander Verantwortung und Sorge, aber die muss nicht nach unten nur zu den Kindern gehen, die kann auch nach oben zu den Eltern gehen und manche, die als Paare zusammenleben, sagen auch, es ist meine Familie, wenn ich meinen Partner zum Beispiel pflege, ja, sehen die auch als Familie. Die Aufgabe wird stärker in den Vordergrund gestellt, also Liebe zu geben, Vertrauen zu geben, Geborgenheit zu geben und der Fokus liegt eher auf der Solidarbeziehung als auf der rechtlichen Form oder auf den Generationenbeziehungen, also auf der Generation als solche.
Also die weiteste Definition, die ich kenne, ist: Familie sind alle Lebensformen, die sich selbst als Familie bezeichnen. Also we are family. Wem möchte man absprechen, Familie zu sein, wenn das Selbstverständnis eben so ist?
Wie bekommen Sie Ihre Informationen über Familie? Also wie kriegen Sie eigentlich das Wissen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, über Familienverständnis? Wie kann man sowas eigentlich überhaupt herausfinden?
Also mal so, wir in der Familienforschung, wir haben unterschiedliche Quellen. Wir schauen natürlich erstmal in die amtliche Statistik. Da ist unsere Hauptquelle der Mikrozensus. Da werden pro Jahr 1% der Bevölkerung in Baden-Württemberg befragt, 55.000 Haushalte. Das ist schon mal eine ziemlich gute Grundlage. Damit können wir auch relativ viel abbilden. Es gibt aber auch noch andere Statistiken, die Statistik der Eheschließung oder der Scheidungen oder der Elterngeldstatistik, was auch immer. Bei uns ist auch die Familienberichterstattung auf Landesebene angesiedelt. Das heißt, wir stellen auch in einem Datenportal immer aktuelle Daten zur Familie zur Verfügung. Das umfasst Themenbereiche wie Familiengründung, Familienformen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Wohnen und Armut. www.gesellschaftsmonitoring-bw.de kann man die Daten abrufen. Das ist zum einen die Datenbasis, aber wichtig ist natürlich auch nochmal tiefer zu schauen, Analysen zu machen. Da haben wir ein spezielles Format auch dafür in der Familienberichterstattung, den Gesellschaftsreport. Da haben wir uns zuletzt zum Beispiel mit Fragestellungen beschäftigt, wie Überschuldung von Familien oder die Frage, wie sich das Rollenbild und die Aufgabenteilung in Familien verändert hat durch die Corona-Pandemie. Solche Fragen beantworten wir da. Neben der amtlichen Statistik sind natürlich auch noch Bevölkerungsumfragen, repräsentative wichtig, Familienbefragungen oder natürlich wissenschaftliche Studien. Und auf Bundesebene gibt es eben auch eine gut ausgebaute Familienberichterstattung. Da werden regelmäßig Familienberichte erstellt. Der letzte hat tatsächlich 721 Seiten umfasst zum Thema Elternschaft in Deutschland. Da wurden Veränderungen von Elternschaft, finde ich, sehr treffend beschrieben. Der nächste wird sich mit getrennt lebenden und alleinerziehenden Familien beschäftigen.
Neben den Instrumenten, die Frau Salet jetzt schon genannt hat, und da sind wir in Baden-Württemberg ja so glücklich dran, dass wir diese familienwissenschaftliche Forschungsstelle haben, hat nur noch Bayern, wenn ich richtig weiß, und kein anderes Bundesland, sodass wir jetzt zum Beispiel an der Hochschule oder in den Verbänden natürlich sehr dankbar sind, dass wir auf so ein Instrument da auch zurückgreifen können. Aber darüber hinaus gibt es natürlich immer auch Studien von zum Beispiel den Wohlfahrtsverbänden, Parität oder Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, die erstellen eigene Studien zu bestimmten Themen, nicht so sehr zur ganz gesamten Lage der Familie, aber zu einzelnen Themen, wie zum Beispiel Armut ist natürlich ein großes Thema gewesen, Kinderarmut vor allen Dingen. Oder das Institut für Bevölkerungsentwicklung, die haben auch eine wunderbare Studie gemacht zum Thema Väter. Und wir als Hochschulen forschen dann auch wieder selber. Ich bin im Moment selber dran beteiligt an einer kleinen wissenschaftlichen Begleitung zum Thema Wohnungslosigkeit bei Familien oder Wohnungsnot bei Familien. Das heißt, da machen wir dann vielleicht Interviews oder Befragungen oder werten die Projekte, die vor Ort laufen, aus. So bekommen wir unsere Daten.
Das wäre meine Anschlussfrage auch gewesen. Also wie ganz konkret kann man sich das in der Praxis vorstellen? Also gibt es einen Fragebogen, den Familien ausfüllen können? Wie erreicht man die Familien eigentlich und wie stellt man auch sicher, unterschiedliche Familien zu erreichen, was Milieuherkunft angeht?
Naja, jetzt haben wir zum Beispiel, der Landesfamilienrat hat zusammen im Sozialministerium eine Prognosstudie, also das Prognosinstitut beauftragt gehabt, eine Studie zum Bedarf von Unterstützung von Familien zu erstellen. Und die sind tatsächlich auf die Familien zugegangen und haben die gefragt. Aber jetzt muss ich passen, ob das ein Fragebogen war, weißt du das? Ich meine, das muss gewesen sein, weil das waren fast 4000 Familien, die da befragt wurden. Das macht man nicht über ein Interview oder über Gruppen. Das kann man nur über einen Fragebogen machen.
Im Endeffekt fließen ja, entstehen dadurch dann wahrscheinlich auch politische Programme, weil praktisch auf das, was Sie erheben oder Ihre Kenntnisse haben, ja dann praktisch wieder zurück in die Politik fließt. Und inwieweit trägt er dann aber auch schon so veränderte Familienvorstellungen tatsächlich das auch wieder in sowas zurück? Also weil wenn Programme greifen müssen oder Programme greifen sollen, müssen sie ja dann auch die entsprechenden Leute erreichen, und dann steht wahrscheinlich irgendwann bei diesem Thema Familie dann wieder eine juristische Definition von Familie wahrscheinlich da im Raum, oder?
So, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, würde ich sagen, da haben wir noch einen großen Nachholbedarf, weil sehr viele familienbezogenen Rechtsgrundlagen, wie zum Beispiel Steuerrecht oder Sozialrecht, fokussiert auf Ehe, auf eine geschlossene Ehe oder auf klar getrennte Ehen. Ja.
Genau, das war im Endeffekt dieses, weil du praktisch damit Programme greifen, brauchen sie eine Definition von dem, wer getroffen werden soll sozusagen, wer wen erreichen soll, und da greift ja wahrscheinlich dann immer wieder ihr...
Ich glaube, die Programme sind es gar nicht so sehr, die so eine klare Definition brauchen, sondern die Gesetze brauchen eine klare Definition. Programme, wenn ich jetzt das Beispiel, was ich gerade erwähnt habe mit den wohnungslosen Familien, da ist es uns völlig schnuppe, ob das jetzt verheiratete Familien sind oder getrennt lebende oder homosexuelle, gleichgeschlechtliche Paare oder heterosexuelle Paare, das spielt da keine Rolle, sondern die Frage, da steht ja dann die Wohnungslosigkeit im Vordergrund. Ja. Da steht das andere Thema im Vordergrund, nicht die Frage der Familienform. Aber wenn Sie gesetzliche Sachen wollen, wie Ehegattensplitting oder die Verantwortung füreinander, also auch die materielle Verantwortung, was weiß ich, von einem Stiefvater zu seinen Stiefkindern, wenn dann diese Ehe auseinandergeht.
Aber ich finde, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Aspekt an, dass nämlich auch rechtliche und soziale Elternschaft immer mehr auseinanderfallen. Das war früher ja auch nicht so, aber durch die größere Vielfalt von Familie ist es heute gar nicht mehr so, dass es unbedingt deckungsgleich ist, sondern die unterschiedlichen Systeme haben ja auch hier ihren eigenen Blick auf Familie, und das wird tatsächlich manchmal auch zum Problem. Woran wird Familie festgemacht? Also sozial gesehen kann es natürlich sehr breit sein, auch vom eigenen Verständnis her, wie dann der rechtliche Blick ist auf die Situation. Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Hat man auch in Corona zum Beispiel gesehen. Ne? Was wurde da als Familie, wer war Familie? Ja.
Wer durfte wen besuchen, wer durfte mit wem Kontakt halten? Ja. Nicht zu vergessen die Großeltern. Ja. Die da ja auch noch mit dazugehören, die vergessen wir so oft.
Ja, also das sind tatsächlich, ich lebe in einer Beziehung, die man früher wilde Ehe nannte. Und tatsächlich ist für uns eigentlich immer dieses, also ist es ja die Situation, dass wenn einem von uns was passiert, wir müssen eigentlich vorher rechtliche Regelungen selber finden, damit der andere überhaupt in die Entscheidungsmöglichkeit kommt, während wir, wenn dieses Papier unterschrieben wäre, tatsächlich die Regelung sofort da wäre. Und so ist man, wo man merkt, dass das sehr schnell quietscht, aber tatsächlich auf der anderen Seite es natürlich auch gewisse Sicherheit braucht, damit nicht jeder einfach nur sagen kann, nein, ich habe die gleiche Wohnadresse, ich kenne die Person schon, also wir sind ein Paar, jetzt kann ich auch entscheiden. Also da liegen natürlich auch die Herausforderungen darin, also wie kann man das eigentlich bezeugen, dass man in solchen Situationen eine Familie ist? Von der Seite.
Das fängt bei der Frage der Erziehungsverantwortung an und wer beim Elternabend sein darf und wer das Schullandheim, den Schullandheimantrag unterschreiben darf, und hört beim Thema Pflege und Vorsorgevollmacht noch lange nicht auf.
Ich habe mich gerade gefragt, dass diese Forschungen, die können ja auch Dinge sichtbar machen, eben zum Beispiel, welche Bedarfe haben auch Wahlfamilien oder soziale, familiale Netzwerke. Wie kann man sich das vorstellen, wenn so eine Forschung entsteht? Ist es etwas, was man auch selbst als Thema einbringen kann, zu sagen, es besteht ein Bedarf, dass wir jetzt hier zu dem Thema eine Forschung betreiben, oder sind es ausschließlich Auftragsarbeiten, denen die Forschungen dann zugrunde liegen?
Gemischt, würde ich sagen. Also wenn ich eine gute Idee habe, dann suche ich mir einen Geldgeber, um bei irgendeiner Stiftung oder bei einem Förderinstitut, und schaue, ob ich da was bekomme. Dann kann ich die Forschung unter Umständen durchführen. Es kann aber auch sein, wie jetzt diese Wohnungslosengeschichte, wo das Sozialministerium gesagt hat, wir wollen da was fördern, wir setzen da ein Förderprogramm auf, wir fördern beispielsweise 20 Projekte vor Ort und brauchen jemanden, der uns die auswertet. Was taugt was, was hilft, welche Strukturen brauchen wir und was können wir daraus für Handlungsempfehlungen für die Zukunft ableiten?
Bei uns ist es sehr auftragsabhängig tatsächlich, aber wir haben eben bestimmte Formate, wie ich es vorher schon beschrieben habe, mit dem Gesellschaftsreport, und können da auf jeden Fall Vorschläge machen für Themen. Also wenn uns was auffällt, wir sagen, da müssen wir mal genauer hinschauen, da bräuchten wir mal eine kleine Studie dazu, dann kann man natürlich solche Themen einbringen und die werden dann auch aufgegriffen und die kann man in bestimmten Formaten dann bearbeiten. So.
Und apropos Handlungsempfehlungen, bleibt es dabei oder wie schafft man es denn, die Ergebnisse dann tatsächlich auch umzusetzen oder voranzutreiben, Dinge in die Veränderung zu bringen?
Also wir in der Familienforschung haben tatsächlich auch einen zweiten Arbeitsbereich neben dem wissenschaftlichen. Das ist unser operativer Bereich, wo wir versuchen, die Ergebnisse in die Praxis zu bringen, viel Praxisbegleitung machen, unterschiedliche Beteiligungs- und Vernetzungsformate haben und auch eine gute Vernetzung auf Landesebene. Daher kennen wir uns auch, guten Draht zu den Verbänden, zum Landesfamilienrat natürlich in erster Linie. Aber auch das ist natürlich wichtig, um Ergebnisse in die Praxis zu bringen und erstmal zu diskutieren und dann aber auch in die Umsetzung zu bringen.
Also wenn es zum Beispiel Ergebnisse sind, die die sozialpädagogische Praxis oder die Verbände direkt umsetzen können, dass die dann da was aufgreifen und sagen, ja, das ist unser Job, das gehört zu unserem Portfolio, dann machen die das sozusagen, wenn wir ein Thema diskutieren, Ergebnisse haben, dann kann das sein, die greifen das auf und setzen selber um. Wenn es aber erstmal in ein Gesetzgebungsverfahren kommen müsste, dann wird es viel komplizierter. Also im Moment gerade haben die Verbände in Baden-Württemberg, die familienpolitischen Verbände, gefordert gehabt, dass wir eine Familienförderstrategie entwickeln hier im Land. Wir haben sehr viele Angebote für Familien, das darf man nicht unterschätzen, aber die folgen sozusagen keinem Plan, sondern die sind eher urwüchsig über die Jahrzehnte gewachsen. Taugen viele was, will ich gar nicht in Frage stellen, aber es ist keine Strategie dahinter und manches bleibt dabei auch auf der Strecke. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eine Familienförderstrategie, und da muss man dann erstmal die Politiker überzeugen, die operative Ebene in den Ministerien überzeugen, dann müssen die einen Beschluss fassen. In dem Fall haben dann die Landesregierung das in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen, dass diese Förderstrategie entwickelt werden soll. Und dann beginnt ein ganz großer Prozess, wo viele Expertinnen und Experten ihr Wissen einbringen, Analysen vorlegen, Handlungsempfehlungen geben. Und dann muss das Ministerium muss dann entsprechend eine Strategie ausarbeiten, und dann liegt es an der Politik, das zu beschließen und das in ein Gesetz zu gießen oder wenigstens in irgendwelche strukturellen Formen zu gießen, wo nachher tatsächlich auch verbindliche Maßnahmen entwickelt werden. Ist ein bisschen kompliziert, es dauert auch manchmal 2, 3, 4 Jahre. Mhm. Und manchmal geht es auch unter und manchmal kann man es auch nicht durchsetzen. Zum Beispiel bei der Familienförderstrategie wissen wir jetzt nicht, was machen die Politiker draus. Mhm. Wird es eine Strategie oder wird es ein Flickenteppich, wo man vielleicht irgendwas, was man entdeckt hat, was bisher etwas unterbelichtet bearbeitet wurde, dass man da was nachbessert, Angebote für einzelne Gruppen macht, aber keine Strategie, das wäre schade. Aber das haben wir nicht in der Hand, da können wir uns nur einsetzen.
kurz nochmal einen Schwenk machen. Und zwar ist mir im Vorgespräch ein Satz hängen geblieben, den ich gerne aufgreifen will, weil er so schön ist. Da haben Sie zu mir gesagt, Frau Salet, der moderne Vater ist statistisch nicht nachweisbar.
Ich glaube, ich habe gesagt, er war lange Zeit statistisch nicht nachweisbar. So langsam sehen wir schon was, aber die Veränderungen gehen langsam. Also wir sehen schon eine Veränderung, so ist es nicht. Und es ist heute schon auch so, dass viele Väter heute aktive Väter sein wollen, tatsächlich und auch an der Kinderbetreuung mitwirken wollen, setzen sich hohe Ziele, werden aber oft ihrem eigenen Anspruch auch nicht gerecht. Also es gab letztes Jahr einen Väterreport vom Bundesfamilienministerium, fand ich ganz spannend. Da wurden Väter befragt und der Report hat dann am Ende so 5 Vätertypen identifiziert. Das fand ich ganz interessant. Da wurden einfach Väter dann zusammengefasst, die ähnliche Vorstellungen, ähnliche Einstellungen haben, auch ähnliche Lebensverhältnisse. Und da hat man gesehen, wie vielfältig die Landschaft tatsächlich noch ist. Das reicht von den überzeugten Engagierten, die sich wirklich für eine partnerschaftliche Arbeitsteilung in der Familie einsetzen und das auch leben, und also sowohl auf der Einstellungs- als auch auf der Verhaltensebene sehr engagiert sind, bis hin halt zu überzeugten Rollenbewahrern, die noch ein sehr traditionelles Familienbild haben und das auch leben wollen. Und das sind immerhin noch 29% der Väter in Deutschland. Also es ist, und dazwischen gibt es alle möglichen Mischformen. Es ist ein buntes Bild, würde ich mal sagen, natürlich auch milieuabhängig. Lange Zeit war es tatsächlich so, dass man viel von den neuen Vätern gesprochen hat, man das aber empirisch tatsächlich nicht nachweisen konnte. Dann hat man gesehen, dass es Veränderungen gab auf der Einstellungsebene, aber noch nicht auf der Verhaltensebene. Die Veränderungen waren vor allem bei jüngeren Vätern natürlich zu sehen, und mittlerweile sieht man schon auch in der jüngeren Generation, dass sich Väter natürlich stärker engagieren als früher. Aber ich würde mal sagen, da ist noch viel Luft nach oben.
An dem Beispiel sieht man ja auch, wie wechselseitig solche Prozesse sind. Also zuerst mal kommt die Idee auf, Väter wollen sich mehr an der Familie beteiligen, fordern mehr von der Haltung her, von der Einstellung her, fordern mehr Familie, wollen im Beruf reduzieren, geht nicht so leicht. Dann werden Maßnahmen entwickelt im Bereich familienbewusstes Unternehmen, oder es werden gesetzliche Regelungen getroffen als Reaktion darauf, wie zum Beispiel Elterngeld- und Elternzeitregelungen. Und das wiederum befördert dann die Möglichkeit von Vätern, sich zu beteiligen, real. Ja. Und ja, soweit mal. Das sind immer wechselseitige Prozesse, wie so eine Spirale, kann man sich das vorstellen. Die schraubt sich dann so nach und nach hoch. So läuft dann Veränderung.
Das habe ich auch gerade überlegt, inwiefern sind die strukturellen Veränderungen dafür ausschlaggebend. Kann man da auch eine Entwicklung nachzeichnen? Also zum einen, jetzt haben Sie ganz viel darüber gesprochen, was wollen die Väter? Wie hat sich da die Einstellung verändert oder auch eben noch nicht verändert? Aber wie haben sich die strukturellen Rahmenbedingungen verändert? Geht da was voran, oder kann man auch sagen, da ist noch ganz viel Luft nach oben?
Wir haben ja nach wie vor eine ganz starke Orientierung auf typisch männliche und typisch weibliche Berufe. Und die typisch männlichen sind halt deutlich besser bezahlt als die typisch weiblichen. Also ein Mechatroniker oder ein Autoelektriker, der verdient deutlich mehr als eine Friseurin, die gleich lang in der Schule war und gleich viel in der Ausbildung hat leisten müssen. Und solange wir diesen Gap nicht überwinden, verführt die Struktur ja immer genau dazu, dass die Familien sagen, das können wir uns nicht leisten, der Mann geht weiter arbeiten und die Frau macht dann durch die Elternzeit. Und diese wenigen Monate, die kann man irgendwie überbrücken. Und es wird ja immer schlimmer beim zweiten oder dritten Kind, weil dann ja immer andere Bemessungsgrundlagen da sind, die dann schon wieder niedriger sind. Ja, also das wird ja nicht besser. Und da könnte dann eine andere Regelung durchaus helfen. Wir wissen auch im internationalen Vergleich, dass zum Beispiel die skandinavischen Länder deutlich höhere Geburtenraten haben, weil sie deutlich bessere Vereinbarkeitsbedingungen haben als wir. Und umgekehrt Italien, Griechenland, die noch schlechtere Vereinbarung oder die überhaupt schlechte Vereinbarkeitsbedingungen haben, wir haben ja eigentlich ganz gute, die haben die niedrigsten Geburtenziffern. Also es ist ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Vereinbarkeitsbedingungen und Geburtenrate.
Ich würde mal sagen, zu den Bedingungen gehört ja auch die Familienfreundlichkeit von Arbeitgebern. Da finde ich, geht es schon voran. Also zumindest wird Vereinbarkeit mittlerweile auch als Väterthema gesehen. Es gibt väterorientierte Maßnahmen auch. Trotzdem ist es nach wie vor so, dass nur Männer in der Regel ja auch nur 2 Monate Elterngeld nehmen. Also man sieht eine Veränderung, aber das geht eben sehr langsam. Zu den Bedingungen gehört auch die Kinderbetreuung. Da würde ich sagen, haben wir im Moment eher ein Rollback. Die Kitas reduzieren ihre Öffnungszeiten, sind nicht mehr verlässlich für Eltern. Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, finde ich.
Jetzt sind wir an dem Tiefpunkt angekommen. Was sind denn positive Entwicklungen? Wo man sagen muss, also, Dinge, die sich tatsächlich vielleicht gerade auch im Moment gerade für Familien oder bleiben wir mal bei den Vätern oder bei den Eltern insgesamt, wo man sagt, da verbessern sich gerade tatsächlich Dinge. Verbessert sich was?
Oh, ich schaue die Blicke.
Also sehe nicht gut aus. Ich würde es mal so sagen. Wenn ich vergleiche, meine Kinder sind jetzt 30 bis 35 Jahre alt. Und wenn ich vergleiche, was wir für Vereinbarkeitsbedingungen hatten, was wir für Kinderbetreuungsmöglichkeiten hatten, mit so klassischen Kindergärten von 8 bis 12 und 2 bis 4 und so. Wenn ich vergleiche, was wir an Elterngeld bekommen haben, nämlich schlichtweg nichts, ja, dann muss ich sagen, haben wir in den letzten 30 Jahren immense Fortschritte gemacht. Und Familien geht es deutlich besser als je zuvor. Aber das subjektive Empfinden und die Risiken, die Familien haben, die drücken halt aufs Gemüt, ja. Und die beeinflussen auch die Haltung der Familien, die beeinflusst die Frage, ob man das jetzt positiv sieht oder nicht. Aber jetzt gerade vor ein paar Tagen ist ja der neue Familienreport vom Bundesfamilienministerium rausgekommen und die schreiben, dass etwa 46%, das ist 4% mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung, 46% der Eltern positiv in die Zukunft schaut und ihre Situation als positiv bewertet. Und nicht nur ins Negative, aber 46% positiv heißt immer noch 54% nicht so positiv.
Aber positiv ist auch, glaube ich, dass der Zusammenhalt in der Familie, dass der nicht bröckelt. Also das zeigt nämlich der Familienreport auch, dass eben trotz der großen Herausforderungen durch die Krisen in den letzten Jahren, also der Zusammenhalt in der Familie nicht geringer geworden ist, also nicht nachgelassen hat. Das ist doch eine positive Nachricht. Also die Resilienz von Familien auch.
Dann gibt es natürlich auch jede Menge Hilfen, andere als noch vor 40 oder 50 Jahren. Wir haben Frauenhäuser, wir haben Beratungsstellen für Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Wir haben Familienbildungsmöglichkeiten. Also insofern hat sich da schon auch im Angebotskatalog eine ganze Menge getan und jetzt ja tut sich ja schon wieder was in Richtung, dass die Frauen sich jetzt auch nicht nur über Schnupfen und Brustkrebs informieren können, sondern auch über Schwangerschaftsabbrüche. Das mag man jetzt vielleicht nicht unbedingt unter dem Stichwort Familie sehen, aber es gehört natürlich auch zum normalen Familienleben dazu, dass man mal unter Umständen in eine Schwangerschaft kommt, bei der man nicht so genau weiß, was man damit möchte. Mhm. Also es hat sich eine Menge entwickelt, die Angebote im sozialen Bereich sind vervielfacht gegenüber vor 40, 50 Jahren. Aber sie sind auch nötiger denn je, weil der subjektiv empfundene Druck, die Dinge richtig zu machen, dass das Projekt Kind gelingen muss, dass die materielle Grundlage da bestehen bleibt und nicht man plötzlich in Armutssituationen kommt. Das sind ja tatsächlich objektive Situationen und subjektiv auch empfundener Druck.
Und ich denke, damit einhergehen ja auch oder geht auch die Veränderung individueller Lebenslaufentwürfe und Vorstellungen davon, was will ich von meinem Leben noch oder welche Chancen und Möglichkeiten habe ich und wie lässt sich das auch mit Familie vereinbaren und andererseits aber, was wird von mir erwartet oder genau.
Gilt auch für die Familie selbst, also wir sprechen auch in der Familienforschung von Doing Family, also dass Familie eine Herstellungsleistung geworden ist. Es ist ja gar nicht mehr selbstverständlich, was Familie ist und Familie sein kann. Und im Grunde muss sich jede Familie da ein Stück weit selbst finden, was hält uns als Familie zusammen, was sind unsere Alltagspraxen, was sind unsere Rituale, was macht uns im Kern als Familie aus. Das ist eine Leistung, die Familien heute erbringen müssen, sich selbst als Familie zu finden und zu definieren.
Und je vielfältiger die Familien formen, desto schwieriger ist es natürlich auch zu organisieren und zu finden. Wenn Sie überlegen, eine Patchwork-Familie, deine, meine, unsere Kinder, da stehen ja auch wieder andere Partner dahinter, gestalten Sie da mal die Ferien oder das Wochenende. Mal ganz praktisch im Alltag gesehen, das muss immer wieder neu erfunden werden, wer gehört jetzt zu wem, ja? Und wer hat Vorrang? Der Ausflug, den die neue ganze Familie miteinander machen möchte, oder das Besuchsrecht der Kinder beim Vater oder bei der Mutter, oder wer muss das Kind zum Fußball bringen und muss das immer sein, wenn ich das Kind gerade habe, oder ja, also all solche Dinge, die müssen immer wieder neu organisiert werden. Das ist komplizierter geworden als in der Zeit, wo verheiratete Eltern da waren, zwei Kinder, das war's, ja. Da hat man sich vielleicht noch drum gestritten, ob man die Tante Emma am Wochenende besuchen muss, ob man mit muss oder nicht. Oder ob man seine Rollerblades mitnehmen darf oder ob die daheim bleiben müssen. Aber das war es dann auch. Ja. Und jetzt ist es viel komplizierter.
Gleichzeitig haben sich Leitbilder verändert von Familien. Das Leitbild engagierter Elternschaft ist heute so das dominierende Leitbild. Es setzt Eltern auch immens unter Druck. Wir wissen, dass Eltern heute mehr Zeit in die Kinder investieren, obwohl Mütter ja in größerem Umfang erwerbstätig sind, vor allem in die sogenannte Begleitmobilität. Also die Kinder von A nach B fahren in der Freizeit hat zugenommen. Ja, Leitbilder haben sich verändert, sind zum Teil auch widersprüchlich. Also eine gute Mutter muss für ihre Kinder da sein und nachmittags bei den Hausaufgaben helfen, aber sollte natürlich eigentlich in jedem Fall auch erwerbstätig sein. Also das sind auch sehr widersprüchliche Leitbilder, die wir haben in unserer Gesellschaft.
Und sie wird schneller, als sie gucken kann, diskriminiert als Helikoptermutter. Mhm. Dabei geht es ihr vielleicht tatsächlich nur darum, das Beste für ihr Kind zu wollen. Davon können wir mal ausgehen. Ja, vielleicht macht es auf die falsche Weise, vielleicht ist sie etwas überengagiert, aber diese Widersprüche müssen ja auch ausgehalten werden und auch ausgehandelt werden.
Es gibt ja auch den Begriff Intensive Mothering, das ist eben auch was, ne? das drückt aus, dass es vor allem die Mütter sind, die sehr hohe Ansprüche haben an sich selbst, auch an Mutterschaft, und also es sind zum einen die gesellschaftlichen Vorstellungen, aber es sind schon auch die Ansprüche, die die Mütter an sich selbst haben, und vor allem sind es eben die Mütter, dass sie ihre Kinder bestmöglichst fördern möchten und unterstützen möchten von Anfang an, und es erzeugt nämlich einen immensen Druck, und dem sind auch nicht alle Familien gewachsen. Also das hat der 9. Familienbericht auch sehr schön rausgearbeitet, dass es natürlich Eltern gibt, die können den Herausforderungen standhalten, auch wenn es Stress erzeugt, aber die können ihre Kinder gut unterstützen. Aber materiell schlechter gestellte Eltern können das eben nicht in dem Maße. Und da geht auch ein Stück weit eine Schere auf, dass es tatsächlich auch allen Eltern nicht möglich ist, den Herausforderungen entsprechend zu begegnen. Es fängt ja bei der Bildungsförderung an, bei der Unterstützung der Kinder, bei den Hausaufgaben in der Schule.
Bei der Ernährung.
Genau. Mhm.
Ja, und man möchte ja den Kindern alles ermöglichen. Und in 2008 gab es eine Studie, die hieß dann Eltern unter Druck. Da wurde geschildert, das hat mich sehr beeindruckt, dass manche Mütter 2-3 Jobs annehmen, nebenher, wenn die Kinder dann im Bett sind, gehen sie Regale auffüllen oder ähnliches mehr, damit sie ihren Kindern dann die Klavierstunde oder die Geige oder den Sport, den die Kinder machen wollen, auch tatsächlich ermöglichen können. Also Eltern sind sehr ambitioniert, ihren Kindern das Bestmögliche zu geben, aber sie setzen sich immer dem Verdacht aus, dass sie dann entweder den Beruf vernachlässigen oder dass sie nicht tough genug sind, beides zu bewältigen, oder dass sie gleich die Kinder überbehüten, Intensive Mothering betreiben oder Helikoptereltern sind. Also es ist ein schmaler Grat, man muss sich da jeden Tag so quasi durchschlenzen.
Gibt es überhaupt die Chance, aus dieser Spirale rauszukommen? Und wenn ja, also persönlich, also jetzt nicht als Gesamtgesellschaft, sondern erstmal persönlich, gibt es die Chance, aus dieser Spirale rauszukommen und sich dem zu entziehen?
Also wenn man zu zweit erzieht, mit einem guten partnerschaftlichen Verhältnis, würde ich mal sagen, ist es halb so schwer, geteilte Last.
Doch sagen, durch den Austausch mit anderen Eltern und durch Angebote der Familienbildung, Familienberatung, also aufgrund der Familienunterstützung im weitesten Sinne kann da schon auch helfen, das zu reflektieren. Der Druck, den ich empfinde, woher kommt der denn? Warum bin ich immer im Stress? Und wenn ich dann sehe, anderen geht es auch so, dann ist das schon mal vielleicht der erste Schritt, um besser damit umgehen zu können.
Oder dass ich Vorbilder mir suche, zum Beispiel in Begegnungsstätten wie Mütterzentren oder in der Kirchengemeinde so ein Müttertreff, Krabbelgruppen bei der Familienbildungsstätte, die ja nicht nur Kurse machen, sondern ja auch Begegnungsräume eröffnen. Dort kann ich mir ja auch dann Vorbilder suchen oder kann mit Freundinnen reden, wie machst du das, und kann von denen lernen. Ich lerne ja heute nicht mehr von meiner Tante, meiner Schwester, meiner Cousine, weil ja die Familien viel kleiner geworden sind, wie Frau Salet vorhin schon sagte.
Und die Wohnorte sich auch verändert haben und dadurch neue soziale Netzwerke auch der Kinderbetreuung möglicherweise entstehen.
Mindestens in dem städtischen Raum, ja.
Ich würde mal sagen, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten stundenlang weiterreden. Mhm. Mir fällt ein Thema nach dem anderen ein, über das wir noch reden könnten. Aber an dieser Stelle trotzdem schon mal vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren und uns viel über Ihre Arbeit und Ihr Engagement und, erzählt haben. Und ich glaube vor allem auch über den Zustand der Familie uns berichtet haben. Wenn wir den alle vielleicht selber auch von zu Hause kennen, aber tatsächlich ist es manchmal auch gut zu wissen, dass man nicht alleine dasteht, sondern dass es vielen anderen auch so geht. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Danke. Ja, auch. Wir danken für Ihr Vertrauen in uns.
Also ich finde ja total spannend, dass so viele der Aspekte, die die beiden ForscherInnen angesprochen haben bezüglich Familienwandel, auch in der Sonderausstellung zu sehen sind.
Ja, das war auch wirklich mir ein Anliegen, sozusagen auch eine Prämisse der Ausstellung, eben dieses Doing Family in den Fokus zu stellen. Also nicht so sehr historisch nachzuzeichnen, wie hat sich Familie entwickelt oder unterschiedliche Familientypen, Familienformen hervorzuheben, sondern vielmehr danach zu fragen, was macht Familie eigentlich zu Familie und wie wird sie einfach hergestellt, gemacht, wie wird sie im Alltag praktiziert und gelebt.
Ja, mir ging es genauso. Ich finde, es während dem Interview tatsächlich, ganz ehrlich, habe ich gedacht, check. Und dachte, okay, wir sind irgendwie auf dem richtigen Weg gewesen, oder du vor allem, Raffaella, bei der Kuratierung der Ausstellung, und haben die Sachen irgendwie, die tatsächlich Familie beschäftigt, und tatsächlich auch die Fragen, die an Familie gestellt werden und wie können Familie heute unterstützt und gestützt werden, dass die tatsächlich in der Ausstellung irgendwie vorkommen. Das klingt jetzt total nach Eigenlob, aber es ist schön, dass das im Nachgang dann eigentlich durch sowas nochmal bestätigt wurde. Also das fand ich richtig gut, ohne dass wir mit den beiden vor der Ausstellung gesprochen haben.
Mhm. Ja, das stimmt.
Mit diesem positiven Fazit lassen wir die heutige Folge beenden. Am Mikro waren Markus,
Raffaella
und Antonia.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.